Grundbegriffe der Philosophie. Vorlesung gehalten von Professor Dr. Volker Friedrich an der Hochschule Konstanz. Sie hören die Folge mit dem Titel Glück. Friedrich, wir haben Krise, rauf und runter, Pandemie, Kriege, autoritäre Politiker sogar in traditionell demokratischen Staaten, wirtschaftliche Nöte, von der Umwelt und dem Klima ganz zu schweigen. Und Sie kommen uns mit Glück? Ja, zugegeben, mir ist's auch etwas unangenehm. Das Thema passt augenscheinlich gar nicht in die Zeit. Andererseits, wenn sich auch noch Philosophen mit dem Augenschein zufrieden gäben, wo kämen wir dahin? Und ist es nicht genau andersherum? Sollten wir uns nicht in Krisenzeiten fragen, was wirklich zählt? Und uns deshalb fragen, was Glück, was ein gutes Leben ist? Verehrte Damen, werte Herren, hochverehrte Zuhörerschaft. Herzlich willkommen zu meiner Vorlesung Grundbegriffe der Philosophie. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich bin Professor für Schreiben und Rhetorik an der Hochschule Konstanz und möchte Ihnen ein paar Grundbegriffe der Philosophie vorstellen. Sie wissen, die Philosophie ist eine der ältesten Disziplinen überhaupt. Sie hat in ihrer 2.500 Jahre währenden Geschichte unzählige Begriffe intensiv diskutiert und definiert, geformt und umgeformt, erklärt und zur Erklärung der Welt herangezogen. In einer Vorlesung kann man noch nicht einmal die wichtigsten dieser Begriffe vorstellen, es sind einfach zu viele. Also werden wir uns beschränken auf Begriffe, bei denen ich mir leidlich zutraue, Ihnen ein paar einführende Gedanken zu vermitteln. Also frisch ans Werk, wir fangen an mit dem Begriff Glück. Ich bin der glücklichste Mensch, den ich kenne. Das sagte der Philosoph Karl Raimund Popper, einer der bedeutendsten Köpfe des 20. Jahrhunderts, am Ende eines Interviews zu mir, das ich 1987 mit ihm in London führte, wenige Wochen vor seinem 85. Geburtstag. Er sei der glücklichste Mensch, sagte dieser hochbetagte Herr, der wenige Wochen zuvor mehrere Schlaganfälle erlitten hatte und allein in seinem Haus lebte, da seine geliebte Frau bereits verstorben war. Der glücklichste Mensch, den er kenne. Was bedeutet es, wenn ein Philosoph das sagt? Wovon ist die Rede, wenn Philosophen das Wort Glück in den Mund nehmen? Wann haben sie überhaupt damit begonnen, über Glück nachzudenken? Hat das Nachdenken der Philosophen irgendeine Bedeutung für uns? Solchen Fragen spüren wir nach. Da habe ich noch mal Glück gehabt. Das sagt einer, der in einer unfallträchtigen Verkehrssituation so gerade eben davongekommen ist. Auch wird vom Glück im Roulette oder im Lottospiel gesprochen. Pech im Spiel, Glück in der Liebe, sagt ein Sprichwort. Die Regenbogenpresse führt ihren Lesern Woche für Woche vor Augen, dass auch Stars und Millionäre ihre Sorgen haben. Geld allein macht nicht glücklich, wird gewarnt. Offenbar gibt es eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten für das Wort Glück. Oft wird es im Sinne von Glücksmoment verwendet. Wird Karl Popper das gemeint haben, als er sagte, ich bin der glücklichste Mensch, den ich kenne? Und kann das gemeint sein, wenn in der Philosophiegeschichte immer wieder der Satz auftaucht, der Mensch strebt nach Glück? Gehen wir zu den Anfängen zurück. Unternehmen wir eine Reise ins antike Griechenland, wo die abendländische Philosophie ihre Geburtsstätte fand. Von den Griechen wurde der Rahmen abgesteckt, in dem sich das philosophische Denken noch weitgehend bewegt. Und in diesem Podcast wird deshalb vornehmlich über die antike Philosophie und Ethik geredet werden. Auch nur darüber Ihnen einen kleinen Überblick zu verschaffen, ist schwer genug. Da muss dann Neueres auf eine andere Gelegenheit warten. Sokrates hat als erster die Philosophie vom Himmel heruntergerufen, sie in den Städten angesiedelt, sie sogar in die Häuser hineingeführt und sie gezwungen, nach dem Leben, den Sitten und dem Guten und Schlechten zu forschen. Das schrieb Weiland Cicero. Cicero ist in der Tat jener Marcus Tullius Cicero, 106 bis 43 vor Christus, jener römische Politiker, Philosoph, Redner und Schriftsteller, durch den sich der eine oder andere von ihnen für sein Latinum hat quälen müssen. Und es ist der Cicero, den die altmodischen Typografen im Mund führten, wenn sie einen Schriftgrad von 12 Punkt, also 4,51 mm Buchstabengröße meinten. In diesem Schriftgrad wurden nämlich 1467 zu Rom Ciceros Briefe gedruckt. Da sage noch einer, die Philosophen hätten keinen Weltbezug. Aber lassen wir diese Abschweifung, ich habe noch genügend Pfeile dieser Art im Köcher. Sokrates hat also die Philosophie vom Himmel auf die Erde geholt. Worauf spielt Cicero mit diesem Satz an? Die Philosophen vor Sokrates, sie werden der Einfachheit halber die Vorsokratiker genannt. Die Vorsokratiker haben sich vornehmlich mit kosmologischen, naturphilosophischen und ontologischen Fragen beschäftigt. Die Ontologie fragt nach den Gründen des Seins. Zu den Vorsokratikern zählen Thales, Anaximander, Anaxagoras, Pythagoras, Xenophanes, Parmenides, Demokrit und viele mehr. Ihnen verdanken wir beispielsweise die erste Atomtheorie. Atomos, das Unteilbare. Das blieb in der Tat lange ungeteilt und ungespalten. Schauen wir uns aber, da wir gerade so schön abschweifen, einen der Vorsokratiker genauer an, den Philosophen Thales. Über ihn, der die Himmelsphänomene erforschte, wird eine bezeichnende Anekdote erzählt. In einer sternenklaren Nacht verließ Thales sein Haus, begleitet von einer Magd, die ihm mit einer Laterne den Weg erhellte. Thales wollte die Himmelskörper beobachten. So wandelte dieser Thales Cook in die Luft, also dahin, fasziniert in den Himmel schauend und fiel in die Grube eines Brunnens. Die Magd lachte schallend und rief, »Du hältst dich für fähig, den Himmel zu erkennen und kannst nicht einmal sehen, was dir zu Füßen liegt.« Hier wird also schon ganz früh der Philosoph als weltfremder Träumer verspottet. Die Magd steht in dieser Anekdote für die Nicht-Philosophen, denen die Philosophen oft lächerlich erscheinen. Es gibt allerdings auch eine andere Variante dieser Anekdote. Da ist die Magd die Dumme, weil sie nicht versteht, dass Thales absichtlich in den Brunnen springt. Dadurch entsteht für ihn nämlich eine Art Fernrohreffekt und er kann die Gestirne und ihren Verlauf konzentrierter wahrnehmen. Für die letztere Variante spricht im Übrigen, dass Thales beileibe nicht ein weltfremder Trottel war. Um nachzuweisen, dass er ein pfiffiges Kerlchen war, kaufte er einmal, ohne dass davon Notiz genommen worden wäre, in seiner Gegend alle Ölmühlen auf. Nach der nächsten Olivenernte machte er, dank seines Monopols, einen ordentlichen Reibach. Danach gab er allerdings die Mühlen wieder ab. Das Geld interessierte ihn nicht, er wollte lediglich demonstrieren, dass Philosophen sich, wenn sie nur wollen, problemlos und erfolgreich im Alltagsleben bewähren können. Sie wollen halt meistens nicht, weil sie Besseres zu tun haben. Schon wieder abgeschwuft, Sie merken schon, ich mag das. Es hat sogar Methode, dieses Denken in Schleifen. Aber es ging ja um die Frage, warum Sokrates die Philosophie vom Himmel auf die Erde geholt habe. Die Vorsokratiker hatten sich schon einige Gedanken über das Glück gemacht, vornehmlich beschäftigten sie sich aber mit dem Kosmos, mit Naturphilosophie. Sokrates dagegen konzentrierte sich als erster Philosoph auf den Menschen und hat, wie es Cicero ausdrückte, die Philosophie vom Himmel heruntergeholt, in den Städten angesiedelt, sie sogar in die Häuser eingeführt und sie gezwungen, nach dem Leben, den Sitten und dem Guten und Bösen zu fragen. Sokrates befragte seine Zeitgenossen nach ihren Werten. Er wollte Begründungen erhalten für das, was uns selbstverständlich erscheint. Er wollte herausfinden, wie sich das Leben nach Prinzipien ausrichten lässt. Er gab sich nicht damit zufrieden, dass wir sagen, dieser oder jener seien gerecht, tapfer, besonnen, weise, tugendhaft, gut. Er wollte wissen, was das bedeutet. Sokrates sagte, das ungeprüfte Leben ist für den Menschen nicht lebenswert. Damit, mit Sokrates' Hinwendung zu Fragen der Ethik, der Werte, des Einzelnen und der Gemeinschaft, fing die Geschichte des Glücks als philosophischer Begriff zwar nicht an, sie bekam aber mit ihm einen entscheidenden Impuls. Warum? Seit Sokrates war die Ethik ein Modethema, ein Dauerbrenner. Die antike Ethik wird zur Lehre von den Bedingungen des richtigen und gekonnten, des gelingenden und guten Lebens. Eine der ausgeklügelsten Philosophien, die man weiterhin mit Gewinn lesen kann, ist die Ethik des Aristoteles. Diese Ethik möchte ich Ihnen im Folgenden ausführlicher darstellen, weil sie erstens von größter Bedeutung für die Philosophiegeschichte ist und weil zweitens alle anderen Glückstheorien in und seit der Antike sich auf diese Ethik des Aristoteles beziehen oder sich zu seinem Denken ins Verhältnis setzen lassen. Aristoteles war ein Schüler Platons und Platon war ein Schüler von Sokrates. Wir haben es bei Aristoteles also mit Sokrates Enkelgeneration zu tun. Aristoteles setzt in seiner Ethik nicht unmittelbar mit dem Begriff des Glücks an. Er leitet auf einem Umweg zu dieser Frage hin, mittels einer Methode, die er gern einsetzte und die ein kluges Vorgehen für jede Philosophie und Wissenschaft ist. Er beobachtete seine Mitmenschen. Dabei stellte er fest, in allem, was wir Menschen tun, erstreben, begehren, streben wir nach einem Zweck, nach einem Gut. Die Menschen treiben Sport, um körperlich fit zu bleiben. Sie sparen, um sich eine schöne Reise leisten zu können. Sie gehen abends aus, um Freunde zu treffen. Sie bilden sich fort, weil sie sich dadurch berufliche Vorteile erhoffen. Aber warum wollen sie denn überhaupt fit bleiben? Warum wollen sie reisen? Warum Freunde treffen? Warum Karriere machen? Worauf läuft das alles hinaus? Oder kann man bis ins Unendliche nach einem Warum fragen? Aristoteles sagt, wenn es nun wirklich für die verschiedenen Formen des Handelns ein Endziel gibt, das wir um seiner selbst willen erstreben, während das Übrige nur in Richtung auf dieses Endziel gewollt wird, und wir nicht jede Wahl im Hinblick auf ein weiteres Ziel treffen, das gibt nämlich ein Schreiten ins Endlose, somit ein leeres und sinnloses Streben, dann ist offenbar dieses Endziel das Gut, und zwar das oberste Gut. Das Zitat stammt aus der Nikomachischen Ethik. Die Schrift ist benannt nach Aristoteles Sohn Nikomachos. Diese Definition ist eine formale Beschreibung. Das menschliche Handeln ziele letztlich auf etwas ab, nämlich auf das höchste Gut. Wenn es, wie Aristoteles sagt, so etwas wie ein Endziel unseres Handelns gibt, wenn es ein höchstes Gut gibt, was soll das dann aber sein? Aristoteles sagt, in seiner Benennung stimmen fast alle überein. Das Glück, so sagen die Leute, und so sagen die feineren Geister, wobei gutes Leben und gutes Handeln in eins gesetzt werden mit Glücklichsein. Aber was das Wesen des Glückes sei, darüber ist man unsicher, und die Antwort der Menge lautet anders als die des Denkers. Aha, da geht es jetzt also zur Sache. Der Denker versteht unter Glück etwas anderes als die Menge, also wir. Was stellen wir uns, was stellt die Menge sich denn darunter vor, Herr Aristoteles? Was sagen denn die Menschen über das Glück? Aristoteles? Die Menge stellt sich etwas Handgreifliches und Augenfälliges darunter vor, zum Beispiel Lust, Wohlstand, Ehre, jeder etwas anderes. Bisweilen wechselt sogar ein und derselbe Mensch seine Meinung. Wird er krank, so sieht er das Glück in der Gesundheit, ist er arm, dann im Reichtum. Halten wir bis hierhin einmal fest. Für Aristoteles ist das Glück das höchste Gut, nach dem die Menschen streben. Das ist eine formale Beschreibung, wie sie mit Inhalt gefüllt wird, hängt vom Leben des Einzelnen ab. Wie lebte es sich so zu Aristoteles Zeiten? Die Griechen lebten damals in Klein- und Stadtstaaten, die nannte man Polis. Kleine Abschweifung, Aristoteles hat einmal ausgerechnet, wie groß eine Polis sein darf, soll sie demokratisch regiert werden können. Er kam auf die Zahl 12 mal 12 mal 12. Also rund 1700 Bürger. Mit Bürger waren aber nur die wahlberechtigten Männer gemeint, nicht die Sklaven, nicht die Kinder und Frauen. So weit ging man damals noch nicht mit der Demokratie. Man muss also bei den 1700 Bürgern mit 1700 Haushalten rechnen und kommt dann, nach heutigen Maßstäben, auf eine Kleinstadt von um die 20.000 Einwohner. Größer sei eine Polis unregierbar. Tja, da hat sich wohl was in der Einschätzung geändert. Lassen wir diese Abschweifung. In einer Polis führten die Menschen laut Aristoteles ihr Leben auf drei Arten. Die meisten Menschen lebten in seinen Augen lediglich für den Genuss. Das sei jedoch ein animalisches Dasein. Manche Menschen lebten für die Ehre. Sie widmeten ihr Leben der Polis, lebten für die Politik, für die Öffentlichkeit und waren auf großes Ansehen oder auf Reichtum aus. Zwar war das für Aristoteles offenbar nichts Verwerfliches, doch war es ihm zu stark an Äußerlichkeiten orientiert. Die Lebensweise, die seiner Ansicht nach dem Menschen die größte Erfüllung gibt, ist, das Leben der Erkenntnis, der Philosophie zu widmen. Und das hat Aristoteles wie kaum ein anderer je an allererster Stelle getan. Er hat gelesen, studiert und geforscht, all das mit einer unbändigen Neugierde und Lust. Er sagte: Die Wurzeln der Bildung sind bitter, ihre Früchte aber sind süß. Sein intellektuelles Lebenswerk überragt alles bis dahin Verfasste. Rund 400 Bücher soll er geschrieben haben. Sein Werk begründete in vielen Bereichen die Wissenschaften. Auf der Basis seines Denkens haben sie aufgebaut und sich entwickelt. Der Philosophieprofessor Ottfried Höffe schreibt über ihn: Aristoteles hat ein universales Werk philosophischer und einzelwissenschaftlicher Forschung hinterlassen, das aufgrund seiner Verbindung von Erfahrung, Begriffsschärfe und spekulativem Denken in der Geschichte menschlichen Geistes seinesgleichen sucht. Seine Abhandlungen zur Logik und Beweistheorie, zur Naturphilosophie, Ontologie und philosophischen Theologie, zur Ethik, Politik, Poetik und Rhetorik sind bis heute das Urbild philosophischer Lehrschriften. Zwar war Aristoteles ein Kenner der alten griechischen Mythologien, aber für ihn ist die reale Welt zauberhaft. Er war auf alles neugierig. So stellte er ein Kompendium aller damals in Griechenland existierenden Staatsverfassungen zusammen, leistete also politikwissenschaftliche Arbeit. Er beschäftigte sich aber auch mit Psychologie und schrieb ein Werk über die Seele. Mit besonders großem Engagement betrieb er biologische Studien. Charles Darwin, der bedeutende Biologe und Evolutionstheoretiker des 19. Jahrhunderts, listete einmal seine Vorbilder auf, um damit zu schließen: Aber verglichen mit Aristoteles waren sie reine Schulbuben. Das Spannende an Aristoteles unbändiger Neugier auf die Wirklichkeit ist: Er findet in der Forschung, im Philosophieren tiefste Befriedigung, großes Glück. Oder das, wofür wir das in Vergessenheit geratene deutsche Wort Glückseligkeit angeben können. Er spricht von den unbeschreiblichen Freuden der echten Forschernatur. Was macht für ihn den Reiz der Forscherfreuden aus? Aristoteles: In den Werken der Natur und gerade in ihnen herrscht die Regel, nicht blinder Zufall, sondern Sinn und Zweck. Der Endzweck aber, um dessen Willen ein Ding geschaffen oder geworden ist, gehört in das Reich des Schönen. Wenn Aristoteles also geforscht hat, so weil es ihm Freude bereitete, und er damit in das Reich des Schönen vordrang. Und Freude haben an dem, was man tut, Lust an der Erkenntnis verspüren, das hat für Aristoteles etwas zu tun mit dem Glück, mit einem gelungenen Leben. Um Aristoteles Glücksbegriff auch nur annähernd zu verstehen, muss eine Reihe seiner Gedankengänge nachvollzogen werden. So sollte näher untersucht werden, was für Aristoteles ein Gut ist, wenn er alles zu den Gütern rechnet. Denn das kann vorwegnehmend gesagt werden: Im Besitz dieser Güter zu sein, das ist für Aristoteles eine wesentliche Bedingung für das menschliche Glück. In seiner Schrift über die Rhetorik listet der Philosoph die Güter auf: Edle Herkunft, Zuneigung vieler und rechtschaffener Freunde, Reichtum, Wohlergehen mit Kindern und Kinderreichtum, ein glückliches Alter, dazu noch Vorzüge des Leibes wie Gesundheit, Schönheit, Stärke, Größe, Tauglichkeit für Leibesübungen, guter Ruf, Ansehen, Gunst des Glücks, Tugend oder auch ihre Teile, Einsicht, Vernunft, Mannhaftigkeit, Besonnenheit, Mäßigkeit, Rechtschaffenheit, denn so wird der Mensch am vollständigsten befriedigt sein, wenn er die ihm persönlich anhaftenden und die äußeren Güter besitzt. Noch andere außer diesen gibt es nämlich nicht. Ihm persönlich anhaftende Güter sind die mit seiner Seele und seinem Körper verbundenen. Äußere dagegen sind edle Herkunft, Freunde, Besitz, ehrenvolles Ansehen. Zu diesen, so meinen wir, sollten noch politische Macht und glückliche Umstände kommen. Denn auf diesen Voraussetzungen basiert ein vollkommen sicheres Leben. Soweit Aristoteles. Diese Liste macht deutlich, dass Aristoteles manche Worte ganz anders gebraucht, als man das heute tut. Um Aristoteles zu verstehen, darf bei Gut oder Gütern nicht an einen Güterbahnhof gedacht werden, sondern an Dinge, Einstellung und Haltung, die für den Menschen von großem Wert sind. Der griechische Begriff Arete wird meistens mit Tugend übersetzt. Manche Übersetzer sprechen auch von Tüchtigkeit. Ursprünglich bedeutete Arete so viel wie Leistungsfähigkeit, sittliche Eigenschaft, Rechtschaffenheit. Beim Wort Tugend geht es also nicht um die tugendhafte Jungfrau oder um preußische Tugenden, sogenannte Sekundärtugenden wie Ordnungsliebe oder Pünktlichkeit. Tugend hat von der Antike bis ins Mittelalter hinein immer eine aristokratische Komponente. Ich zitiere meinen akademischen Lehrer Günter Bien. Tugend ist die Fähigkeit eines Menschen, sich in der Öffentlichkeit darzustellen und sein Leben gekonnt zu führen. Tugend hat so etwas wie Handlungsfähigkeit, Handlungskompetenz, Lebensführungskompetenz bei sich. Tugend ist also nicht irgendetwas Abstraktes, rein Theoretisches, sondern mit dem Handeln, mit Praxis verbunden. Die seelischen Güter oder auch ethischen Tugenden sind die Weisheit, die Gerechtigkeit, die Tapferkeit und die Besonnenheit. Dass jemand weise, gerecht, besonnen oder tapfer ist, wird oft als Charakterisierung aufgefasst. Doch sind das nach Aristoteles nicht nur Eigenschaften, sondern eben auch Handlungsweisen. Ein Mensch kann nicht nur so sein, sondern auch weise, gerecht, besonnen oder tapfer, eben der Tugend gemäß, handeln. Der Tugend gemäß zu handeln, das ist für Aristoteles immer ein Handeln der Mitte. Zitat: Als erste Erkenntnis ist nun festzuhalten die, dass alles, was irgendwie einen Wert darstellt, seiner Natur nach durch ein zu viel oder zu wenig zerstört werden kann. Das Handeln der Mitte darf allerdings nicht mit einer bürgerlichen Mittelmäßigkeit verwechselt werden. Was mit dem Handeln der Mitte gemeint ist, lässt sich am Beispiel der Tapferkeit erläutern. Die Tapferkeit ist eine Mitte zwischen dem einen Extrem, der hemmungslosen Draufgängerei, die keine Gefahren erkennt, und dem anderen Extrem, der Feigheit, die allen Schwierigkeiten aus dem Weg geht. Die Tapferkeit ist für Aristoteles eine Mitte zwischen Draufgängertum und Feigheit. Dass der Feigling nicht tapfer ist, versteht sich von selbst. Zu begreifen, dass der Draufgänger nicht tapfer ist, fällt nicht ganz so leicht. Von Draufgängern wird oft gesagt, sie kennten keine Furcht, keine Angst. Tapfer in Aristoteles Sinn ist aber nur jemand, der die Furcht überwindet. Zitat: Wer nun Standhaftigkeit und Furcht beim richtigen Anlass, aus dem richtigen Grund, in der richtigen Weise und zur richtigen Zeit bekundet und in entsprechendem Sinne Zuversicht, der ist tapfer. Denn der Tapfere empfindet und handelt in einer der Sache angemessenen Weise. In diesem Zitat steckt ein ganz entscheidender Hinweis. Den Sachen angemessen und situationsgerecht zu handeln, das ist ein entscheidender Gedanke für Aristoteles Auffassung von einer gelungenen Lebensführung, einer Lebensführungskompetenz. Im Griechischen gibt es den Ausdruck Kairos. Damit ist so viel gemeint wie zur rechten Zeit, am rechten Ort, im rechten Maß. Auch das ist verbunden mit dem Handeln der Mitte. Wie aber weiß der Mensch, welche Handlungsweisen einer Situation angemessen sind? Er muss es lernen. Und zwar durch Einübung, durch Gewohnheit. So wird ihm das tugendhafte Handeln, das Handeln der Mitte, zu einer inneren Einstellung, zu einer Haltung. Ziehen wir eine Zwischenbilanz und fassen Aristoteles Glückstheorie bis hierhin einmal zusammen. Glück ist das höchste Gut, auf das letztlich alles Handeln hinstrebt. Das ist eine formale Beschreibung, die der Einzelne mit Leben füllt. Von den Menschen wird das höchste Gut Glück genannt. Gutes Leben und gutes Handeln werden gleichgesetzt mit Glücklichsein. Zu einem glücklichen, gelingenden Leben, zur Glückseligkeit, gehört eine Ausstattung mit äußeren und persönlich anhaftenden Gütern. Zu den äußeren Gütern zählen beispielsweise Wohlstand, Ansehen, ein guter Ruf, Freunde. Zu den persönlich anhaftenden Gütern gehören die körperlichen, wie Gesundheit, eine gewisse Attraktivität, Stärke. Zu den seelischen Gütern zählen die Tugenden Tapferkeit, Gerechtigkeit, Besonnenheit, Weisheit. Tugend erweist sich in einem Handeln der Mitte, das sich im rechten Maß zur rechten Zeit am rechten Ort vollzieht. Also ein situationsgerechtes, angemessenes Handeln. Dies zu beherrschen muss eingeübt werden. Der Tugendhafte hat etwas, das wir mit Lebensführungskompetenz beschreiben können. Hören wir erneut Günter Bien, einen der Aristoteles-Kenner unserer Zeit, der in Stuttgart als Ordinarius für Philosophie wirkte. Zitat: Tugend hat der, der den richtigen Geschmack für die Güter des Lebens hat und der imstande ist, das, was er als das Richtige erkannt, erfühlt, erahnt hat, auch in seinem Leben dann handelnd zu realisieren. Also etwa ein Mensch, der, wenn er beobachtet, dass einem anderen Menschen Unrecht geschieht, dann auch zornmütig wird und der auch mit seinen Handlungen eben dieses Unrecht vermeidet. Die generelle Definition von Tugend wäre, den richtigen Geschmack für Lebenssituationen und für Güter haben und in seinen Handlungen entsprechend diese Güter zur Geltung zu bringen. Wenn die Fachleute in der Philosophie heutzutage sagen, jede Ethik impliziere eine Anthropologie, so ist damit gemeint, dass jeder Theorie darüber, wie die Menschen ihr Leben einrichten sollen, ein bestimmtes Bild vom Menschen vorausgesetzt ist. Dies gilt auch für die Ethik des Aristoteles. Aristoteles lebte in einer bestimmten Zeit mit bestimmten politischen, sozialen und kulturellen Gegebenheiten und Wertvorstellungen, und er hatte einen bestimmten Menschentypus, eben den seiner Zeit, vor Augen. Das, die Zeitgebundenheit, muss man natürlich in Rechnung stellen. Aber davon einmal abgesehen, hat Aristoteles eine Reihe an grundsätzlichen Bestimmungen des Menschen gegeben, die über die Antike hinaus Gültigkeit beanspruchen dürfen. So hat er gesagt, der Mensch sei das einzige Lebewesen, das lachen könne. Diesen Gedanken hat Umberto Eco in seinem Roman »Der Name der Rose« aufgegriffen. Die Verfilmung des Romans ist vielen bekannt, bekannter als das Buch oder auch als die wunderbare Hörspielbearbeitung. In einer mittelalterlichen Klosterbibliothek will der blinde und fanatische Bibliothekar verhindern, dass die Mönche in der Poetik des Aristoteles das Kapitel über das Lachen, das Komische, die Komödie lesen und vergiftet deshalb diese Seiten. Will ein Leser des vergifteten Buches Seiten umblättern und leckt zu diesem Zweck seine Fingerkuppen an, dann bleibt das Gift an ihnen haften und wird vor dem nächsten Umblättern auf die Zunge des Lesers gestrichen. Der stirbt sodann einen qualvollen Tod. Warum will der Bibliothekar verhindern, dass das Kapitel über das Lachen aus der Poetik des Aristoteles von den Mönchen gelesen wird? In der Sicht eines Fundamentalisten wie diesem Bibliothekar, wäre es gefährlich, würde das Lachen und die Komödie philosophisch fundiert werden, und das auch noch vom größten aller Philosophen, Aristoteles. Dann dürfte man gewiss über alles lachen, sogar über Gott, was die Größe Gottes schmälerte. Und das muss ein Fundamentalist um jeden Preis verhindern. Im Übrigen, und das ist traurig, das Kapitel über die Komödie in der Poetik des Aristoteles ist leider verschollen. Herr Friedrich, Sie schweifen ab. Ja, ich weiß, aber ich arbeite wirklich hart an diesem Podcast, da möchte ich auch was zu lachen haben. Nicht nur als lachendes Wesen definierte Aristoteles den Menschen. An einer anderen Stelle schreibt Aristoteles, dass der Mensch ein Zoon Politikon sei, ein Wesen, das in der Gemeinschaft lebe, Gesellschaft suche und sich in der Gemeinschaft verwirkliche. Das aber, was den Menschen vor allem anderen auszeichnet und nur ihm zu eigen ist, ist seine Vernunftbegabung. Der Mensch kann sich seiner Vernunft bedienen, er kann logisch denken, er kann rational sein. Dieser Gedanke ist zentral bei Aristoteles. Dass der Mensch nach Glück strebe, ist eine weitere grundsätzliche Aussage des Aristoteles. Glück ist ein anderes Wort für das höchste Gut, für ein gelungenes, gutes Leben. Gibt es womöglich eine gedankliche Verbindung zwischen dem guten Leben und dem Lachen und der Selbstverwirklichung des Menschen in der Gemeinschaft und der Vernunftbegabung des Menschen? Aristoteles gibt folgende Definition. Das oberste dem Menschen erreichbare Gut stellt sich dar als ein Tätigsein der Seele im Sinne der ihr wesenhaften Tüchtigkeit. Gibt es aber mehrere Formen wesenhafter Tüchtigkeit? Dann im Sinne der vorzüglichsten und vollendetesten. Beizufügen ist noch, in einem vollen Menschenleben. Denn eine Schwalbe macht noch keinen Frühling und auch nicht einen Tag. So macht auch nicht ein Tag oder eine kleine Zeitspanne den Menschen glücklich und selig. Was bedeutet das? Aristoteles meint damit, dass ein glückliches Leben dadurch erreicht wird, dass die Menschen so handeln, wie es ihrem Menschsein am besten gerecht wird. Die aristotelische Ethik kommt ohne einen Jenseitsbezug aus. Das bedeutet, dass Aristoteles das richtige Leben für den Menschen nicht aus irgendwelchen von Gott gegebenen Geboten ableitet, sondern dem Menschen einen Lebensweg empfiehlt, der aus dessen Menschsein heraus begründet wird. Aristoteles hat die Menschen sehr genau beobachtet. Jeder Mensch hat seine Vorlieben. Der Reiter findet sein Glück auf dem Rücken der Pferde. Er ist ein Philohippos, ein Freund der Pferde. Der Philologe ist im Wortsinn ein Liebhaber des Logos, der Sprache. Der Philosoph wiederum ist der Freund der Weisheit, der Sophia. Unsere Vorlieben haben etwas mit dem Glück zu tun. Das Glück liegt im tätigen Vollzug solcher Vorlieben. Dabei ist es in Aristoteles Augen auch wichtig, dass einem gelingt, was man tut. Der Schachspieler braucht also nicht nur Partner, mit denen er spielen und darüber reden kann. Er ist dann glücklich, wenn er das Spiel beherrscht, wenn er gut spielt und nicht nur ständig verliert. Ein weiteres wichtiges Moment des Glücks klang bereits mehrfach an. Neben den äußeren Gütern wie Wohlstand und Ansehen, neben leiblichen Gütern wie Gesundheit und neben den Tugenden wie Tapferkeit, Gerechtigkeit und Weisheit, braucht der Mensch zu einem gelungenen Leben Freunde? Befragen wir dazu Aristoteles. Ich konnte ihn für ein Interview gewinnen. Herr Aristoteles, warum messen Sie der Freundschaft so große Bedeutung bei? Sie ist in Hinsicht auf das Leben in der Gemeinschaft höchst notwendig. Denn ohne Freunde möchte niemand leben, auch wenn er die übrigen Güter alle zusammen besäße. Gerade auch den reichen Leuten und denen, die Amt und Herrschaft haben, tun Freunde bekanntlich ganz besonders Not. Denn wozu ist solcher Wohlstand nütze, wenn die Möglichkeit des Wohltuns genommen ist, das doch vor allem und in seiner preiswürdigsten Form dem Freunde gegenüber sich entfaltet? Was ist dann Freundschaft? Freundschaft ist Hilfe. Den Jüngling bewahrt sie vor Irrtum. Dem Alter bietet sie Pflege und Ersatz für die aus Schwäche abnehmende Leistung. Den Mann auf der Höhe des Lebens spornt sie zu edlen Taten. Zwei miteinander voran, dann gewinnt das Erkennen wie das Handeln Kraft. Und was ist dann ein Freund? Eine Seele, die in zwei Leibern wohnt. Es gibt ja viele Arten von Freundschaft. Nun sind aber Menschen, die dem Freunde um des Freundes willen das Gute wünschen, die echtesten Freunde, weil jeder des anderen Wesensart liebt, Freundschaft dieser Art ist, das darf man mit gutem Grund sagen, ein Wert, der dauert. Wenn Freunde so wichtig für einen sind, sollte man dann nicht möglichst viele Freunde haben? Viele Freunde, kein Freund. Soweit der Philosoph im Interview. Das klingt zwar alles zeitlos, aber lässt sich Aristoteles' Vorstellung von einem glücklichen, gelungenen Leben auf die Welt und die Menschen heutzutage übertragen? In vielen Punkten kommen einem Aristoteles' Gedanken überholt vor. Doch täuscht dabei oft nur die antiquierte Sprache. Welche Begriffe benutzen Philosophen heute, wenn sie über das reden, was Aristoteles Glück nannte? Sinnerfüllung, Zufriedenheit, Selbstaktualisierung, Lebenszufriedenheit, Lebensqualität. In der religiösen Tradition und in der Weisheitsliteratur wird vom Friede der Seele gesprochen, von der Meeresstille des Geistes, von der Ruhe des Gemüts oder von der Erfahrung, dass letztlich die Welt und das Leben einen Sinn haben. Oder es wird eben von einem guten oder gelungenen Leben gesprochen. Hatte Aristoteles seinem Glücksbegriff zufolge selbst ein gutes, ein gelungenes Leben? Soweit das im Rückblick zu beurteilen ist, lässt sich sagen, dass Aristoteles sicher ein tugendhafter Mensch war, vielleicht einer der weisesten Menschen, die je gelebt haben. Er hat ein überwältigendes Lebenswerk geschaffen, doch er war dabei nicht allein. Er hatte Freunde und Begleiter auf seinem Weg. Er hatte Familie, Kinder und lebte in guten Verhältnissen. Er war ein Philosoph, ein Liebhaber der Weisheit und ein Freund des Wissens. Diese Vorliebe hat er in seinem Leben verwirklichen können. Er konnte den Vorlieben und Fähigkeiten seiner Seele entsprechend leben. So hatte er offenbar ein glückliches Leben. Aristoteles' nikomachische Ethik wurde vor rund 2300 Jahren verfasst. Die Menschen leben heute in einer ganz anderen Welt. Doch auch sie wollen ihrem Leben einen Sinn geben. Kann ihnen die Lektüre der aristotelischen Schrift dabei irgendwie von Nutzen sein? Ich denke ja, denn auch diese Lektüre kann in der Tat zum Frieden der Seele beitragen. Wie es die Beschäftigung mit großen, geistigen, schöpferischen Leistungen immer tun kann. Nicht nur die schöpferischen Leistungen der Philosophie, auch die der Musik, der Kunst, der Dichtung. Wir haben nun Aristoteles als einen, den wohl wichtigsten Vertreter der antiken Ethik kennengelernt. Noch ein paar Sätze zu seinem Umfeld. In der Diskussion seiner Zeit nahm er mit seiner Glückstheorie eine, ja, mittlere Position ein. Bei ihm kommen die verschiedenen Güter zu ihrem Recht. Bei Epikur zum Beispiel war das anders. Für Epikur war ein körperliches Gut, die Lust, das einzig glücklich machende. Nun muss ich ihrem zustimmend aufschreienden Hormonstau gleich einen Dämpfer erteilen. Epikur war eben genau das nicht, was wir heute unter einem Epikureer verstehen. Ihm ging es nicht darum, bei sexuellen oder anderen Lüsten und Genüssen aus dem Vollen zu schöpfen. Lust meint bei ihm nicht viel mehr als einen Zustand der Schmerzfreiheit und ein angenehmes Gefühl auf bescheidener Betriebstemperatur. Also kein Genießer war er. Ihm genügte das einfache Süppchen. Gewöhnte man sich daran, wäre man auch noch zufrieden, wenn schlechte Zeiten kämen. Die Stoiker dagegen kamen aus einer anderen Richtung. Sie setzten voll auf die Tugenden, insbesondere auf die Weisheit. Der Weise sei auch auf der Folterbank glücklich, meinten sie. Die waren noch nie beim Zahnarzt. Aber im Ernst, es stimmt, große geistige Konzentration kann dazu führen, Schmerzen wegzudenken, sie gar nicht mehr zu bemerken. In Extremsituationen ist das sicher hilfreich. Aber wir stecken ja, dank glücklicher Fügungen, nicht oder nur selten in Extremsituationen. Und alle Tugenden sind schön und gut, aber hin und wieder ein schwäbisches Fünf-Gänge-Menü ist auch nicht verkehrt. Zwiebelrost, Brade und vier Viertle. Das Nachdenken, das Philosophieren über den Glücksbegriff ging seit der Antike munter weiter. Diese Entwicklung nachzuzeichnen füllte viele Vorlesungen. Interessant zu beobachten ist aber dabei, dass auch neuere Diskussionen immer wieder auf die Antike zurückgreifen. Und in neueren Forschungen zur Philosophie der Antike haben sich spannende neue Blickwinkel aufgetan. Neuere Forschung bedeutet in der Philosophie nicht die letzten 2-3 Monate oder die letzten 2-3 Jahre, sondern die letzten 2-3-4 Jahrzehnte. Was kam dabei nun raus? Man hat sich ja immer schon ein wenig gewundert, dass man in den Schriften ein und desselben Philosophen zum Teil völlig widersprüchliche Äußerungen fand. Doch hat man sich das mit Übertragungs- und Übersetzungsfehlern erklärt oder mit dem Alter der Schriften oder eben damit, dass man damals noch nicht so weit und schlau und klug war, wie wir nachfolgenden Generationen das sind. Blödsinn. Der Pariser Religionsphilosoph Pierre Hadot hat mit seinen Forschungen aufgezeigt, dass es den griechischen und römischen Philosophen gar nicht darum ging, in ihren Schriften schlüssige Theorien, Systeme, Gedankengebäude zu entwickeln. Die alten Schriften seien vielmehr Übungstexte, mit denen sich die Schüler der Philosophen einübten in die unterschiedlichen Argumentationen. Die Philosophie der Antike sei nämlich in erster Linie eine Schule des guten Lebens gewesen. Man habe sich dort mittels geistiger Übungen fit gemacht für ein gutes, gelingendes, glückliches Leben. Eine faszinierende Vorstellung. Man schult, man trainiert den Geist, um Leben zu lernen, um Glück zu erreichen. Heute trainieren wir auch im Sportstudio. Die Alten machten also statt Bodybuilding Brainbuilding. Welche Alternative? Vielleicht kann ja heutzutage eine Universität als eine Art Brainbuilding-Studio angesehen werden. Indes, ob die Studenten an den Hochschulen das glückliche Leben trainieren können? Jetzt haben wir immer wieder das Glück im Munde geführt und gesagt, der Mensch strebt nach Glück. Vielleicht stimmt das ja gar nicht. Immerhin wusste Friedrich Nietzsche, der Mensch strebt nicht nach Glück, das tut nur der Engländer. Die Amerikaner tun es auch. Sie haben es Weiland in ihrer Unabhängigkeitserklärung zu den unveräußerlichen Rechten gezählt, das Glücksstreben, the pursuit of happiness. Aber welche Einwände werden dann gegen das Glück erhoben? Ein sehr ernster Einwand ist, dass nicht jedem Mensch beschieden ist, glücklich zu sein. Und dass es Menschen gibt, denen es offenbar beschieden ist, unglücklich zu sein. Der Dichter Georg Büchner schrieb den höchst beunruhigenden Satz: Es kommt mir ein entsetzlicher Gedanke. Ich glaube, es gibt Menschen, die unglücklich sind, unheilbar, bloß weil sie sind. Gleichwohl lässt sich dagegen einwenden, dass auch diese Menschen nach Glück streben, ob zwar sie es eben nicht erreichen. Ein gängiger Einwand gegen das Glück geht mir auch oft und leicht über die Zunge. Man schaue sich nur um in der Welt, all das Leid, all das Elend, das Grauen, der Tod. Da darf man sich doch nicht dem Glück widmen, da kann man doch nicht von einem gelingenden Leben träumen. Derlei Gedanken verweisen auf den Widerspruch zwischen dem Willen, sich selbst zu schaffen und zu formen, und dem Wunsch, sich für den Gemeinsinn, das Gemeinwohl, die Gerechtigkeit, sich für das Leben in und für eine Gemeinschaft einzusetzen. Können und sollen wir diese beiden Impulse unter einen Hut bringen? Der amerikanische Philosoph Richard Rorty, den ich während eines Forschungsaufenthalts in den USA kennenlernte und interviewte, Richard Rorty hatte eine interessante Antwort. Diese Problematik, Leben fürs persönliche Glück kontra Leben für das Gemeinwohl, aufzuheben. Zitat: Es scheint mir unmöglich, beide Aufgaben in ein und derselben Sprache auszudrücken. Es ist nicht nötig, die zwei Sprachen in Übereinstimmung zu bringen. Es wäre nur dann nötig, wenn man denkt, dass die besten Momente des Lebens und die alltäglichen Momente des Lebens vereinigt werden sollen. Das scheint mir ganz unnötig zu sein. Dies widerspricht stark gängigen Vorstellungen vom Glück, das ja umfassend, geradezu total gedacht und ersehnt wird. Aber wenn man sich auf Rortys Gedanken einlässt, entdeckt man deren Charme. Es ist entlastend, wenn wir erkennen, wir benutzen verschiedene Vokabulare, wir leben in und mit verschiedenen Vokabularen, Sprachen, die wir auf unsere vielen verschiedenen Lebenswelten anwenden. Wenn es dann in einem Vokabular, wenn es in einer der Lebenswelten, in denen wir stecken, für das Glück keinen Begriff, kein Wort gibt, dann verlieren wir damit noch nicht das Glück an sich. Wir finden es eben in einem anderen Vokabular, einer anderen Lebenswelt wieder. Und wir sind davon befreit, entlastet, das Glück sozusagen totalitär zu machen. Das Glück würde sonst auch zu einem Tyrannen. Und wer könnte sie mögen, die tyrannisch Glücklichen? Spätestens bei denen ist für mich als Melancholiker die Toleranz gegenüber dem Glücksstreben vorbei. Das musste mal gesagt sein. Zurück an den Anfang dieser Vorlesung. Erinnern wir uns an den Satz von Karl Popper: Ich bin der glücklichste Mensch, den ich kenne. Wenn man die Geschichte des Begriffs Glück in der Philosophie kennt, dann weiß man diesen Satz einzuordnen. Ich bin der glücklichste Mensch, den ich kenne. Ja, er hat trainiert. Er war Philosoph. Sie hörten Glück, eine Folge der Vorlesung Grundbegriffe der Philosophie, gehalten von Volker Friedrich. Produziert wurde dieser Podcast im heimischen Studio des Verfassers. Bei ihm liegen alle Rechte.